www.kamikaze-radio.de. Diesmal ist es ganz anders gewesen. Nicht ich habe angerufen, sondern ich bin angerufen worden. Das hatte ich noch nie gehabt. Das ist ja cool. Hallo, wer ist denn da eigentlich am Telefon?
Hallo, hier Christopher von 17 Hippies aus Berlin.
Ja, Mensch, das ist ja richtig cool gelaufen jetzt hier so mit dem Anruf. 17 Hippies heißt die Band und ihr seid ja auch eine ganze Menge Leute, aber 17 seid ihr nicht. Wie viel seid denn ihr?
Ihr seid hier in Radio, sonst würde ich dir ein Foto schicken. Das ist unser Proberaum, in dem ich hier gerade stehe. Oder unsere Probeetage in Berlin. Und hier proben 13 Leute in, ich könnte es gerne abmessen, wenn du willst, 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 Meter ungefähr, 25 Quadratmeter. Und hier proben 13.
13 Leute?
Ja.
Okay, 13 Leute, 17 Hippies.
Also auf Tour, also auf der Bühne sind wir 13. Wir sind natürlich noch mehr Leute. Wir haben Licht, wir haben Leute, die unsere Bühnensachen bauen, wir haben Leute am Ton, unser Tonmann ist seit undenkbaren Zeiten bei uns mit dabei. Wir haben noch Leute, die hier im Büro und was, wir machen ja alles selbst. Wir haben unser eigenes Label, wir haben unseren eigenen Verlag, wir sind hier sozusagen selbst organisiert. Das heißt, wir sind, wenn wir alle zusammenzählen, sogar mehr als 17.
Ja. Aber sag mal, wir fangen mal ganz von vorne an, weil wir sind hier ja eigentlich ein Punk- und ein Hardcore- und ein Ska-Sender, sag ich mal. Ich bin jetzt hier so der Ska-Reggae-Polka, das habe ich so mit eingeführt, weil Tuton mein Ding ist so und da gehört Polka für mich dazu und deswegen gehört ihr auch mit dazu. Ja, aber die kennen natürlich gar nicht alle die 17 Hippies, die hier zuhören. Du wirst dich vielleicht wundern darüber, weil ihr seid ja weltbekannt, aber trotz alledem kennt euch nicht jeder. Und fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ich habe gelesen...
Ska spielen wir letztendlich auch nicht.
Nee, gar nicht. Ja, gar nicht. Aber Polka doch gelegentlich mal.
Relativ wenig, aber...
Früher mehr. Gut, aber ihr habt angefangen ganz komisch irgendwie oder ganz lustig eigentlich. Ihr habt euch irgendwie getroffen mit 5 oder 6 Leuten und dann ging das so los. Und dann kam irgendwie immer mehr dazu und es gab eine Bedingung, habe ich gelesen. Jeder sollte möglichst ein anderes Instrument spielen oder so. Und dann ging es... Erzähl doch mal, wie war der Anfang?
Also der Anfang war letztendlich so, dass ein paar von uns haben in verschiedenen Bands gespielt, verschiedene Sachen gemacht und es gab ein paar Dinge, die zusammenkamen. Das eine war auf der einen Seite auf jeden Fall der Fall der Mauer. Mhm. Wir leben halt in Berlin, das Ding geht, also die Mauer ist immer noch irgendwie spürbar, geht quer durch die Stadt und plötzlich haben wir einfach andere Musik gehört, weil die Mauer war weg und Leute kamen aus Osteuropa und spielten einfach in der U-Bahn Musik, die wir noch nie so gehört hatten. Das war echt spannend. Für uns war das auf jeden Fall spannend. Und gleichzeitig war für uns total inspirierend, dass die Leute, die Musik, die sie gespielt haben, super tanzbar war, viel davon zumindest, hat Spaß gemacht zu hören, hat irgendwie bei uns was ausgelöst und jetzt kommt eben so ein anderer Grund, es war... man musste nicht unbedingt jetzt auch noch, es war akustisch, die haben Akkordeon gespielt, die haben Dinge gespielt, die so für uns auch ein bisschen fremd waren auf der Art, also vom Klang her, aber auch von den Skalen, von den Melodien und es sah so leicht aus, weil wir kamen ja aus Bands, der Klassiker war ja, du fuhrst irgendwo hin, hast einen ganzen Verstärker und Schlagzeug und ich weiß nicht was, aus dem dritten Kellergeschoss von unten nach hoch geschleppt und irgendwo hingefahren, hast gespielt, hast aufgebaut, hast gesoundcheckt, hast all das gemacht, dann kamen Leute, dann hatte man einen guten Tag und dann musstest du das ganze Retour machen. Das heißt, du hast Stunden damit verbracht, deinen Kram zu schleppen. Und hier waren Leute, die einfach cool waren. Die haben im Prinzip, sind die losgegangen, hatten ihr Akkordeon, ihre, was immer sie spielten. Und die spielten das und es ging sofort los. Und diese beiden Dinge, also sozusagen, plötzlich hörten wir neue Musik und es wirkte so einfach und so anders und so schnell auch. Und das hat uns inspiriert und gesagt, komm, das lernen wir. Und das war einfach ein schlicht praktischer Grund, auch am Anfang, was du erzählt hast. Bei uns war das so ein Ding, hey, was weiß ich, Kiki, die am Anfang an, die auch dabei war und die ist eigentlich Pianistin und da war so ein Ding, ey komm, hier hast du ein Akkordeon, das liegt hier irgendwo rum, versuch es mal zu spielen, man kann es tragen, Klavier nicht. ein E-Gitarrist mit Amp und mit dem ganzen Kram, lass mal weg, hier ist ein Banjo, ist laut und man muss es stimmen und mehr nicht. Und so entstand das eigentlich, dass man sagte, wir wollten den ganzen Ballast, mit dem man sich mit so rumschleppt, einfach weglassen und was spielen, was man sozusagen aus dem Stegreif, was du irgendwo spielen kannst, wo du gerade bist, ohne dass du aufbauen musst, soundchecken musst, diesen ganzen Quatsch. Und so ist es eigentlich entstanden, aus so einer Lust, schnell spielfertig zu sein. Das ist eigentlich schnell spielfertig, darum ging es eigentlich.
Ja, sehr cool. Und dann habt ihr euch natürlich also durch die ganzen Inspirationen aus aller Welt sozusagen natürlich auch mit der Musik da immer weiter weiter bewegt sozusagen. Also
wenn du damit erstmal anfängst, also dann merkst du, ey, das ist so eine Melodie und du denkst, okay, die ist irgendwie lustig, es macht Spaß zu lernen, es geht ab, du kannst dazu tanzen, es macht Spaß. Und wenn du dann anfängst, so eine Sachen zu spielen, dann haben wir damals in Berlin gemerkt, das ist ja jetzt über 20 Jahre her, ey, du kannst es spielen auf einer Party, super funktioniert. Und wenn du das gleiche Stück so ein bisschen anders spielst, kannst du es auf einer Hochzeit spielen. Und auf einmal merkst du, dass Musik so lebensbegleitend ist. Und du kannst es, wenn du es wieder ein bisschen anders spielst, auf einer Beerdigung spielen. Auf einmal kamen Leute und sagten, hey, sag mal, wir haben ein Kind, das wir taufen wollen. Würdet ihr da spielen wollen? Ja, klar, warum nicht? Und dann haben wir da gespielt. Und dann haben wir 2 Tage später auf einer Hochzeit gespielt. Und eine Woche später haben wir jemanden beerdigt. Und im Grunde mit ähnlichen Mitteln, nur sozusagen anders interpretiert. Und das war für uns neu, weil für uns war ja immer Musik machen, proben, ey, tierischer Aufwand, irgendwo hinfahren, soundchecken, proben. Und auf einmal war Musik einfach nur Musik. Und zwar zu Anlässen. Also wir haben sozusagen das Leben von anderen Leuten begleitet. Und das war für uns neu. Also als Musiker. Ja. Und es war super inspirierend. Und dann haben wir festgestellt, ey, wir können das in Frankreich machen. Dann sind wir plötzlich eingeladen worden nach Frankreich. Dann haben in Paris gespielt. Und dann merkten wir, ey, das geht. Wir machen das Gleiche hier wie in Frankreich und ähnliche Leute bewegen sich dazu und es funktioniert. Und wir waren in einem halben Jahr auf einer kleinen Tour in den USA und auf einmal hat es auch da funktioniert. Das sind ja so Träume, die man hat. Man spielt in Amerika, man spielt hier in Frankreich, man spielt irgendwo. Und auf einmal haben wir gemerkt, wir machen eine Musik dadurch, die man... Ich sag mal ein komisches Wort dazu, die man auf eine Art gebrauchen kann. Also die Leute benutzen können für ihre Zwecke, indem wir spielen. Und das war für uns ein tolles Gefühl, sozusagen gebraucht zu werden. Wir wurden auf einmal gebraucht im Leben von anderen Leuten und das war toll.
Mhm. Aber das hat sich ja dann natürlich so wirklich weiterentwickelt, dass ihr mittlerweile ja nur ohne Technik dann letztendlich auch nicht mehr auskommt, ne? Also wenn du jetzt auf einer großen Bühne für viele, viele Menschen spielen willst, dann brauchst du halt einen Techniker, dann brauchst du jemanden, der den Sound macht, dann brauchst du jemanden, der das Licht macht und den Kram brauchst du dann schon. Genau. Also das hat sich...
Dann merkst du auch, dass du ab einem bestimmten Punkt verändert sich deine Musik. Du kannst ja auch nicht 20 Jahre lang einen dieselben 15 Stück spielen. Also wir spielen immer noch akustisch zu bestimmten Anlässen. Also wir haben letztens bei einer goldenen Hochzeit von Leuten gespielt. Und da spielen wir akustisch, dann setzen wir uns in den Raum und spielen. Das können wir immer noch. Mhm. Und es ist immer noch Teil dessen, was wir sind. Und auf der anderen Seite merkst du, dass eine bestimmte Form von, sagen wir mal, Filigranität oder eine bestimmte Form von anderem Gefühl, was zum Leben gehört, andere Voraussetzungen hast. Das heißt, du musst es anders spielen, du musst anders damit umgehen. Und wenn du das vor 100 Leuten machst, also wir haben schon damals gemerkt, wenn du vor 300 Leuten, die gerade eine Party machen, spielst, dann wirst du einfach, wenn du akustisch spielst, so gut wie nicht mehr gehört. Hm. Und wir hatten das Glück, muss man sagen, und da fühlen wir uns auch echt privilegiert, dass am Anfang plötzlich relativ viele Leute das hören wollten, und wir plötzlich in Räumen gespielt haben, wo so viele Leute einfach vorbeigekommen sind, dass Leute, die zum Schluss kamen, sagten, oh, das ist super gute Stimmung, aber die Band hört man gar nicht. Und es war so ein Ding, wo wir sagten, dass also zu viele Leute kamen, ey, wir waren letztens bei einem Konzert von euch, die Stimme war geil, aber euch haben wir nicht gehört. Und das war so der Punkt, wo wir sagten, weißt du was, wir schaffen uns ein paar Mikrofone an. Und so ging es eigentlich los. Das kam sozusagen, in einem gewissen Sinn hat sich das entwickelt, ohne dass wir das auch geplant haben.
Ja, na gut, klar, es entwickelt sich. Und ist ja auch geil, vor vielen, vielen tausend Leuten zu spielen. Kann ich mir schon wunderbar vorstellen. Aber jetzt, wenn du so sagst...
Ich mache auch ganz schön Angst, muss ich dir sagen. gesagt.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber würdet ihr denn heute jetzt echt noch auf einer Party spielen irgendwo oder auf einer Beerdigung tatsächlich für wenig Geld oder wie?
Es kommt drauf an. Also zum Beispiel vor einem Jahr, also einfach mal so eine Geschichte. Ein Typ, den wir nicht kannten, hat vor einem Jahr oder also vielleicht waren es auch vor 2 Jahren, also vor so langer Zeit, bei uns im Büro, wir haben ein Büro in Berlin angerufen und gesagt, hallo, mein Name ist so und so und spreche ich da mit den 17 Hippies? Ja, ja, okay. Also pass auf, also ich sterbe gerade.
Mhm.
Und ich würde wahnsinnig gerne, dass ihr auf meiner Beerdigung spielt.
Oh, Scheiße.
Ja. Würdet ihr das machen? Und dann haben wir gesagt, ja, würden wir machen. Und dann hat er so gesagt, okay, also dann würde ich es in mein Testament reinschreiben. Und also ihr hört von mir nicht mehr, aber ihr werdet quasi von mir hören.
Mhm.
Und kurze Zeit später rief der ein Typ von so einem Beerdigungsinstitut an, der sagte, also wir haben hier einen Auftrag von Herrn so und so, der sagt, also ihr würdet, also ja, würden wir machen. Und der war so verdattert. Und ein Jahr später ungefähr rief der an, der Beerdigungstyp,
mhm,
und meinte, also Herr so und so ist gestorben, gilt das Angebot noch?
Mhm.
Und wir, klar. Und dann sind wir in so einem kleinen, also so in so einem Vorort von Berlin gefahren, in so eine kleine Kapelle. Und dann hatte dieser Typ seine eigene Beerdigung inszeniert. Der war Postbote irgendwo in dieser Gegend da,
mhm,
und hatte Nachbarn und Freunde eingeladen. Und dann stand in der Kapelle dieser Sarg. Und dann haben seine Freunde sozusagen einen Brief, den dieser Typ geschrieben hat, an die Leute, die da waren, und mit seinen Worten so beschrieben, wie er sich fühlt und dass er stirbt und dass er aber sich freut, dass alle Leute da sind.
Mhm.
Und dann hatte der sogar gesagt, ich möchte gerne, dass ihr nach den Worten das Stück spielt und dann das Stück. Und dann haben wir das gemacht. Es ist super, 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 super bewegend.
Finde ich,
also
echt,
das ist ja was, was wir als Musiker oder als Künstler alle ja suchen. Wir suchen nach was uns bewegt.
Mhm.
Und das hat uns irrsinnig bewegt. Und das ist ja, du wärst ja bekloppt, wenn du sowas nicht machst. Das ist toll. Weißt du, das ist ja, worum es eigentlich geht. Wir nehmen am Leben teil, an unserem eigenen, aber eben auch an Leben von anderen. Und was ich vorhin sagte, wir haben vor ein paar Monaten auf einer goldenen Hochzeit von jemandem gespielt.
Mhm.
Nee. Also man muss sich einigen. Ja, also man muss sagen, hey, wollt ihr das machen? Und also es macht keinen Sinn, wenn jemand sagt, du, ich wohne hier gerade in Freiburg und wir sind in Berlin und ich habe 50 Euro und könnt ihr bei mir in Freiburg spielen? Und dann, du, allein das Benzin dahin zu kommen, ist ein bisschen drüber über deine 50 Euro. Aber wenn es im Verhältnis steht, warum nicht?
Ja gut, das müsst ihr euch dann natürlich überlegen. Also diese Beerdigungsstory ist ja echt eine geile Story. Gut, also wenn ihr immer noch zu solchen Sachen bereit wärt, vielleicht reden wir hinterher nochmal, wenn wir fertig sind mit dem Interview, und ich lade euch ein. Aber gut, so viel so gut erstmal. Wie kriegt man jetzt immer 13 Leute unter einen Hut? Also ihr seid ja unterwegs wie das wilde Tier, ja? Also ständig auf Tour. Wie geht das? Habt ihr keine Familie oder was?
Ich glaube, es ist einfacher. Also diese Frage, die du jetzt stellst, die wird uns oft gefragt.
Ja.
Meine Antwort, das ist eine Standardantwort, aber es stimmt wirklich. Es ist mit mehr Leuten einfacher als mit einer 3-4-Mann-Band. Mit einer 3-4-Mann-Band, du musst dich zu dritt, zu viert, du musst dich einigen. Und wenn du dich nicht einigen kannst, dann funktioniert es nicht. Und wenn du mehr Leute bist, ich sag's mal ganz plump, wir sind mit so 2 so Splittern unterwegs, wenn wir in Deutschland unterwegs sind.
Mhm.
Und wenn du mit bestimmten Leuten gerade mal nicht klarkommst, und das ist immer Teil des Lebens, dann fährst du halt im anderen Sprinter mit.
Mhm.
Also auch, das klingt jetzt plump, aber das ist, du kannst in einer großen Band den Leuten, die dir auf den Nerv gehen, und es gibt immer jemanden, den du gerade, wo du denkst, oh, muss das jetzt sein? Und dem kannst du immer aus dem Weg gehen.
Mhm.
Es gibt ein zweites Ding, was passiert ist. Wir haben, es klingt auch banal, aber es ist total wichtig. Wir haben Frauen dabei. Und die Atmosphäre, mit weiblichen Musikern zu spielen, ist wirklich anders, als wenn du nur mit lauter Typen spielst.
Jo.
Und das hat einen anderen Stil. Man geht anders miteinander um. Man ist diplomatischer, man ist kollegialer auch auf eine Art. Und auch das hilft uns. Und dann gibt es was Drittes. Und das Dritte ist, wir sind Ostler und Westler. Und es gibt eine ganz unterschiedliche Sozialisierung, wie man mit Gruppen umgeht. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge gelernt haben voneinander, wie man Sachen macht. Und ich glaube, diese verschiedenen Dinge, ich glaube, uns würde es nicht, deswegen werden auch oft gefragt, seid ihr eine spezifisch Berliner Band? Und ich glaube, ja, weil nur, also es ist so ein spezieller Ort, wo Ostler und Westler sozusagen in einer Gegend wohnen und wir voneinander gelernt haben. Und ich glaube, diese Dinge bewegen sich so gegenseitig. Das heißt, ich glaube nicht, dass man uns hätte in, sagen wir mal, in Köln oder in Hamburg oder sowas gründen können. Sondern es ist spezifisch sozusagen an dieser Bruchkante zwischen Ost- und Westeuropa. Und das bedingt das. Deswegen gibt es uns.
Mhm. Okay. Ja. Also es ist sehr spannend, was du erzählst, finde ich. Und ich, da fällt mir gar keine Frage erstmal ein.
Von da musst du Musik spielen jetzt.
Genau, deswegen spiele ich jetzt mal ein Lied von der neuen Platte noch. Und zwar heißt der Licht aus. Willst du zu dem Song was sagen?
Licht aus. Also, ihr sitzt da oben in Norddeutschland, richtig?
Ich sitze in Schwerin, ja.
Ja, und wenn man da ein bisschen auf das Stück achtet, dann singt der, unser Akkordeonist, der kommt aus der Nähe von Husum, singt es. Und da gibt es, der kommt von einem Bauernhof. Mhm. Und in diesem Bauernhof gibt es einen Raum, das ist so ein feiner Raum. Das ist so, wo die guten Möbel sind und das gute Geschirr.
Ja, das
und
Wohnzimmer, die das tollen die gute Stube sozusagen.
Die gute Stube. und diese Stube wird, weil die wird so selten genutzt, die wird zu Weihnachten,
ja,
zu
Zeiten
genutzt, heißt die in seiner Gegend die kalte Pracht. Das ist so ein geilen Begriff. Und als wir der Text ist zum großen Teil von Kiki, und als Volker anfing, das zu singen, haben wir ihm das schmackhaft gemacht, wo wir sagen, hey, es geht eigentlich um genau das, um diesen Moment, wo du sozusagen dein Kostbarstes da mit reinbringen musst in die ganze Geschichte. Und deswegen findet die Kaltpracht, die in der Nähe von Husum tatsächlich existiert, ist Bestandteil des Liedes. Hinhören.
Okay, dann spielen wir jetzt mal Licht aus und wir hören uns danach gleich wieder, ja?